25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berblinger.
Was natürlich am Anfang direkt auffällt, ja schon auch nach Shibuya Crossing, jetzt auch mit Millennium. Deep Talk und Trap Geballer, ist das so deine neue Lieblingsformel, der Mischmasch aus beidem?
Ja, so Deep Talk und Trap Geballer. Ja, ich hätte das Album auch so nennen können. Deep Talk und Trap Geballer. Fände ich gut. Ist eigentlich ein ganz geiler Albumtitel, muss man schon sagen. Ja, ich denke, das sind ja zwei verschiedene so Themen. Ja. Ich meine, das eine ist natürlich so das Inhaltliche, klar. Und das andere ist, wie ich mich musikalisch halt ausgerichtet habe. Ich habe so festgestellt, viele Leute lieben so diesen einzigen Boom-Bap-Beat, der auf dem Album ist. Da ist ja also ein Boom-Bap-Beat drauf, dieses Lied mit Millidance, Edgelord. Und die sagen dann immer so, ja, hier so wollen wir. Und ich denke mir so, ja, das ist schön, dass ihr Musik haben wollt wie 1997, aber leider nicht mit mir.
Wobei man muss ja sagen, für die ganzen Nostalgiker, da kommen wir nachher auch noch drauf zurück, für die war ja auch das Album und besser gesagt ja noch das Zusatzalbum ein kleines Goodie, doch alles zu seiner Zeit.
Wollte gerade sagen, ja, auf dem Massive Chicks Album haben wir das total viel gemacht. Also die müssten sich da, also alle, die finden, dass Rap nur mit Boom Bap funktioniert, die können ja das Massive Chicks Album hören. Also es ist ja nicht so, dass ich was gegen Boom Bap hätte. Also ich habe zwei Alben, die komplett Boom-Bap sind, gemacht. Also hier, Übertreib nicht deine Rolle und Angst und Amor sind ja komplett so Boom-Bap-Revival-Sachen.
Ja, man muss ja auch sagen, die musikalische Ausrichtung bei Millennium ist ja eben nicht nur dieses Trap-Geballer und ein bisschen Deep Talk, sondern es wird ja auch viel gespielt, sowohl musikalisch, beattechnisch, als ja auch flowtechnisch. Also von dem her ist ja eigentlich für jeden was dabei.
Ja, ich weiß auch nicht. Also es gibt halt einfach Leute, die mögen nur eine gewisse Art von Beat. Ich persönlich bin da nicht so. Also ich finde es eigentlich immer interessant, wenn was Neues passiert. Ich höre einfach vielleicht zu lange schon Rap-Musik, dass es mich langweilt, wenn einfach nur irgend so ein Stil durchgezogen wird. Aber ja.
Was würdest du gerade sagen, ist so dein Lieblingsgenre?
Musikalisch? Also weinerliche Rockmusik. Also so, ich höre viel Rockmusik gerade. Also sowohl alte als auch aktuelle. Also so, das sind manche Leute immer so, also ich mache eine Radiosendung selber und in dieser Radiosendung spiele ich ausschließlich Deutschrap. Das heißt, ich höre schon viel deutschen Rap und zum Beispiel heute Nacht werde ich eine Sendung machen, Jahresrückblick 2020, also das erste Halbjahr ist vorbei und jetzt mache ich so einen Rückblick, quasi was in den ersten 6 Monaten passiert ist. Und da muss ich sagen, dass da eigentlich vielleicht 1-2 Alben rauskamen, die ich interessant fand im deutschen Rap. So, wenn man es darauf geht, was ich privat in meinem Privatleben hören würde, weißt du? Ich privat höre aber gerade eine Band, die heißt Spanish Love Songs sehr viel und ich höre das neue Album von Brian Fallon sehr viel und das ist alles so andere Musik.
Wenn man jetzt vielleicht nochmal deine zwei Alben, die letzten zwei vergleicht. Wenn man sieht jetzt Shibuya Crossing, da war ja eher so die Kluft zwischen Tokio, Kirchheim unter Tech und jetzt ja auch als Wahlheimat Berlin. Was würdest du sagen, bedeutet für dich der Begriff Heimat?
Also das werde ich tatsächlich häufiger gefragt und das Schwierige ist, ich habe ja keine Heimat, deshalb kann ich das nicht so sagen. Also ich glaube für mich, ich empfinde Heimat schon sowas als was Leute haben, die, sag ich mal, zum Beispiel ihre ersten 20 Jahre an einem Ort verbracht haben. Aber bei mir ist das ja nicht so. Also das heißt, für mich ist das eher so, eigentlich ist meine Heimat so meine Familie und so ein paar Orte, die ich halt gut kenne. Also Kirchheim ist jetzt auch nicht keine Heimat oder Tokio ist jetzt nicht keine Heimat oder München oder Berlin oder, sondern das sind halt einfach Orte, die ich gut kenne, aber ich habe halt nicht diesen einen Fixstern, auf den ich immer wieder zurückkehren kann. Das habe ich halt nicht. Und das unterscheidet, glaube ich, so Leute wie mich jetzt von Leuten, die, ich habe ja auch Freunde, die war wirklich so, also die halt, also der Fertoni, der kommt aus München und der hat die ersten, weiß nicht, 25 Jahre seines Lebens auch nur in München gelebt oder so. Vielleicht sogar noch länger, die ersten 30 oder so. Und das fehlt mir halt völlig.
Wenn man jetzt aber so sieht, ja auch deine Station, also wenn wir jetzt dann nur in Deutschland bleiben, dass man sagt, Kirchheim, München, Berlin, das ist ja auch so ein Upgrade, sage ich jetzt ja mal, was ja auch die musikalische Kreativität und das Ausleben ja auch seiner Musik angeht. Weil in Kirchheim kann ich mir vorstellen, da ist es halt eher im Jutz oder halt mal so entspannt irgendwo. In München hat man ja dann schon langsam eine größere Szene, man hat mehr Möglichkeiten aufzutreten. Jetzt in Berlin ist ja natürlich dann ja auch High-End.
Ja, das Ding ist, ich kam ja nach Berlin, als ich schon, sag ich mal, Musik auf so einem Level gemacht habe, wo ich sowieso schon in vielen Städten aufgetreten war. Also ich glaube, Berlin ist sehr gut zum Starten, das stimmt schon. Also wenn du hier startest, dann hast du sofort sehr viel direkt in deinem Umfeld. Bei mir war es so, dass als ich gestartet bin, war es schon praktisch, dass ich im Großraum Stuttgart war. Weil Stuttgart ist ja von jeher eine krasse Hip-Hop-Stadt auch und eine Stadt mit vielen Möglichkeiten, mehr als vielleicht manche Leute denken. Zum Beispiel kann man die Innenstadt demolieren. Stuttgart ist auf jeden Fall eine Hip-Hop-Stadt, die viel auch Hip-Hop-Kultur schon hatte Ende der 90er, als ich in die Hip-Hop-Szene gekommen bin. Und das war auch ganz praktisch. Also ich würde mich gar nicht so far out beschreiben, weil Kirchheim nicht weit genug von Stuttgart weg ist. Ich glaube, es gibt schon so Leute, wenn du so in der Eifel lebst oder so, dann wird es halt echt schwer mit dem Hip-Hop so. Großraum Stuttgart ist eigentlich für deutsche Verhältnisse ziemlich gut. Auch wenn man sich überlegt, zu der Zeit, als ich angefangen habe, Musik zu machen, da gab es ja die Kolchose mit Freundeskreis, massive Töne, Afrop, die halt schon Musik auf einem sehr hohen Level gemacht haben und daher große Vorbilder waren. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
Aber ist es nicht gerade das ja auch das Schwierige, dass du dann in Stuttgart, halt im Großraum Stuttgart schon durch die Kolchose so einfach so krasse Namen ja auch schon hattest? Also da ist es dann nicht auch irgendwie schwierig, sich dann auch so nach und nach zu etablieren? Oder ist das so mehr so der Ehrgeiz, so nach dem Motto, hey, das, was die geschafft haben, das möchte ich auch?
Also als ich angefangen habe mit Mucke machen, ne, so um 2000 rum, da habe ich mich überhaupt nicht mit denen verglichen. Für mich waren die in einer anderen Welt. Für mich waren das Stars. Also es ist so, wie wenn man jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt halt Da Baby sehe oder Taylor Swift oder so. Also die waren halt für mich extrem weit weg. Also die waren schon da und ich habe die auch sogar mal in Persona gesehen. Aber ich habe mich nie mit denen verglichen. Also ich habe nicht gesagt so, ja, das ist jetzt die Hip-Hop-Szene oder so, sondern das war einfach ein ganz, ganz, ganz anderes Level. So. Und das heißt, ich habe die nicht als Konkurrenz betrachtet oder irgendjemand, der schon. Ich habe ja nicht angefangen zu rappen und habe so gedacht, oh, ich werde jetzt dann mal ein berühmter Rapper. Ich habe so das Gefühl, heutzutage machen das Leute eher, weil ich das Gefühl habe, über das Internet und so scheinen die Dinge, auch wenn sie funktionieren, schneller zu funktionieren. Aber als ich mit 18 da meine ersten Tracks gemacht habe, da, nee. Also ich habe nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Berufsrapper werde. Deshalb fand ich das eher inspirierend, dass die da waren. Also, dass es die echt gibt. Also, dass man auch nach Stuttgart gehen konnte und die sehen konnte. Aber die waren trotzdem so mystische Figuren für mich. Feen und Elfen waren das.
Aber man muss ja auch sagen, so um das Jahr 2000, das ist ja auch, also gerade das Millennium an sich, klar, dein Album heißt so, die Thematik bezieht sich ja auf diese Zeitspanne. Und da sagst du ja auch, Hip-Hop war ja dann irgendwann mal, deutscher Rap war dann einfach auch tot. War das für dich dann auch so ein bisschen der Charme, den das Ganze auch ausgemacht hat, da dann einfach weiter noch ein Teil davon zu sein?
Naja, also das mit dem deutscher Rap war tot, wird oft falsch verstanden. Ich meinte das kommerziell gesehen. Also da steckte kein Geld mehr drin. Das war so, dass einfach niemand mehr die Zukunft von dieser Musikrichtung gesehen hat oder dieser Subkultur. Die Subkultur selber aber war natürlich nicht tot. Also es gab ja total viel zu tun. Also es gab Freestyle-Battles, es gab diese Untergrundkultur und die war groß. Also die war vielleicht sogar größer als in den 90ern. Nur es gab halt keine kommerzielle Verwertung mehr davon. Mhm. Und also kommerziell war es tot, aber im Untergrund hat es ja immer gebrodelt. Also es gab ja Casper und Materia und Hass und Hoden und wie die alle hießen, die gab es ja alle schon. Die waren ja nur nicht kommerziell erfolgreich. Und ich wollte Teil davon sein, einfach weil ich diese Kultur mochte. Mir war das nicht so wichtig, ob die Kultur per se kommerziell erfolgreich ist oder nicht. Ich empfinde das im Moment auch eher als belastend, dass das kommerziell erfolgreich ist. Also weil ich nicht sehe, wo jetzt, also da werden, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, wenn irgendwelche Leute mit mir vergleiche, von mir zu irgend so einem komischen Singsang-Musik ziehen, mit der ich nichts zu tun habe und sagen, ja, aber guck mal, das ist ja Rap. Dann sage ich so, ja, aber das hat ja, also der und ich haben ja nichts miteinander zu tun. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Also du kannst mich immer mit Bowser irgendwie vergleichen. Auch das wird ja auch vor allem heutzutage immer anhand von irgendwelchen Klickzahlen gemacht, wo ich so denke, ja, Bowser ist halt für mich ein Pop-Künstler, der mal rappt, so. Und ich mache halt, ich singe halt überhaupt nicht. Also wir haben musikalisch gar nicht so viel gemeinsam. Und trotzdem werden wir aber irgendwie verglichen. Und dann frage ich mich halt, warum? Also, dass das alles so subsumiert wird. Es ist ja, hat ja auch alles nichts Subkulturiges mehr. Also wenn diesen Künstlern, also was weiß ich, die Prominentesten, ja, denen folgen ja irgendwie 3 Millionen Leute auf Instagram oder so. Wo ich sage, 3 Millionen, das ist halt so die Hälfte aller unter 20-Jährigen in Deutschland. Das ist ja keine Subkultur mehr. Also, wo ist das denn eine Subkultur? Metal ist eine Subkultur. Hip-Hop war eine Subkultur. Hip-Hop ist jetzt so, das ist, ich finde, Hip-Hop hat so diesen Übergang gemacht, den die Rockmusik vor so 30 Jahren gemacht hat. Also von Rockmusik war mal eine Subkultur zu Rockmusik ist die Popmusik der Zeit. Und irgendwann gab es halt dann Untersparten von Rockmusik, die wiederum Subkultur waren. Sowas wie Metal oder Grunge oder Punk. So, ja, ne, was hat so sich aus dieser Rockmusik, aber Rockmusik war ja trotzdem die tonangebende Popmusik der Zeit. Und jetzt hat halt Hip-Hop das abgelöst.
Glaubst du dann auch, dass so eine Art Hip-Hop-Blase, dass die dann irgendwann mal platzt oder dass es jetzt einfach sozusagen das neue Statement ist, dass das jetzt eben der jetzige Mainstream einfach ist?
Nee, das ist für mich ja keine Hip-Hop-Blase mehr. Das ist einfach die Popmusik unserer Zeit. Also es gibt ja auch keine Rockblase, die geplatzt ist. Also es gibt immer wieder Trends, die dann nicht mehr funktionieren, aber Rockmusik ist einfach Popmusik heutzutage. Und genauso ist es mit Hip-Hop. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas zu platzen ist. Also ich glaube, dass irgendwann ein gewisser Stil nicht mehr verfängt und dann kommt halt ein anderer Stil, aber der ist jetzt nicht weg. Also Hip-Hop kann ja auch gar nicht gehen, weil Hip-Hop ja gar nicht mehr umrissen ist. Also wenn, ich habe es ja schon gesagt, also wenn Bowser Rap-Musik ist, dann ist, der singt zu 90%.
Ja.
Wenn das auch Rap-Musik ist, dann wird es ja auf keinen Fall gehen. Also wenn die Leute das als Deutschrap bezeichnen, dann ist das so und dann wird das halt auch so sein. Also dann ist das auch in Zukunft, also dann wird das auch,
Er wird halt immer mehr sozusagen verkauft als Hip-Hop. Also das ist ja...
Das heißt verkauft, man darf mich da nicht falsch verstehen, ich bin jetzt niemand, der hergeht und sagt, die heiligen Elemente des Hip-Hop werden hier missbraucht oder irgendwie sowas. Hip-Hop ist ja gar nicht so angelegt, dass man sagt, man kann nicht das machen, was so einer macht, sondern Hip-Hop ist halt Hip-Hop und es verändert sich halt und wenn es sich in diese Richtung verändert, wird es auch nicht sterben, weil... dass er popmusikig ist und sich dann halt einfach, wenn es ist nicht begrenzt, weißt du? Deshalb, wenn es nicht begrenzt ist, kann es auch nicht sterben. Verwandelt sich dann einfach immer weiter.
Würdest du dann sagen, dass auch so ein bisschen dein Vorteil ist, weil du halt eben aus dieser Zeit kommst, wo Hip-Hop Untergrund war, wo man noch auf Straßenbattles war, wo man sich so nach und nach sein Stück vom Kuchen geholt hat?
Es ist insofern ein Vorteil, dass ich froh bin, dass ich als junger Mensch sozusagen Teil einer Subkultur sein konnte. Also genauso wie hier Tokotronic das gesungen haben. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein und ich bin froh, dass ich das war und nicht zu Hause saß und RTL geguckt habe oder so. Sondern ich fand, Hip-Hop war zu meiner Zeit eine geile Szene, weißt du? Du bist hingegangen, hast Leute getroffen, jeder konnte teilhaben. Es war dreckig, es war unverschämt, es war alles, was Spaß gemacht hat. Also insofern finde ich nicht, dass ich meine Jugend mit Hip-Hop vergeudet habe. Aber ich sag jetzt mal, für das, was ich heute mache, ich bin natürlich geprägt von dieser Zeit und das wird auch nicht aus meiner Musik rausgehen. Aber vielleicht wäre es für mich kommerziell besser, wenn ich jetzt, sag ich mal, eher von der Jetztzeit geprägt wäre.
Aber das ist ja auch das, was ja jeden einzelnen Künstler ja auch unterscheidet. Das ist ja eben, das ist ja genau die Kante oder die Macke, die ja deine Fans ja auch an dir lieben, dass du halt eben jetzt nicht auf dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Kommerzwelle, da halt da so komplett drauf mitreitest.
Ja, ich könnte das auch gar nicht auf dieser Kommerzwelle mitreiten, weil die Kommerzwelle ist viel schwieriger, als Leute immer denken. Seitdem ich denken kann, versuchen irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, zu erzählen, es wäre ja so einfach, man könnte ja einfach den Kommerz machen. Diese Leute haben überhaupt keine Ahnung. Das ist so wahnsinnig naiv und blöd. Das ist so, wie man sagt, oh, Goldrausch in Amerika. Es ist ja ganz einfach, dahin zu gehen und Gold zu finden. Also es ist, das ist typisch menschlich, irgendwie dieses Verhalten so zu denken, aber es ist halt auch relativ naiv. Also ich kann dir sagen, als jemand, der sich wirklich viele oder fast alle Releases mal reinguckt wegen meiner Radiosendung, ne? Also du kannst mal glauben, dass seit irgendwie Capital Bra und Samra und ein paar Leute halt wahnsinnig viel Erfolg haben, explodiert dieser Markt von Leuten, die denken, sie können das auch. Also das ist, du glaubst nicht, jede Woche wird auch von den Major-Labels, da gibt es mittlerweile so Strukturen, Major-Labels, so Three-Shot-Verfahren. Das heißt, die nehmen einen jungen Künstler oder Künstlerin und sagen, okay, wir bringen jetzt 3 Songs von dir, pushen wir mal. Also, weißt du, versuchen wir mal in Playlisten zu pushen. Wenn du bis dahin funktionierst, signen wir dich. Und wenn nicht, bist du wieder weg. Und diese Künstler, ey, da kommen pro Woche 20 neue. 20 neue pro Woche versuchen, das zu machen. Ich meine das ernst. Vielleicht sind es sogar mehr als 20. Das heißt, wenn man denkt, man könnte einfach diese kommerzielle Schiene fahren und das funktioniere dann, ist man halt wahnsinnig naiv. Es gibt ganz wenige, die das so können, dass das massentauglich funktioniert. Und ich bin halt nicht bescheuert. Ich mache seit 20 Jahren Musik. Ich bleib halt bei meinem Ding. So, ich mache das, was ich mache, weil das ist das, was ich kann und das, was ich über 20 Jahre gelernt habe. Wenn ich jetzt denken würde, ich könnte das einfach ändern, dann so blöd bin ich ja nicht.
Jetzt kommt mir gerade noch, weil wir ja gerade auch von populären Musikern ja gesprochen haben. Ich meine, bei Sayonara hast du ja auch die Line drin, I can feel my face, wie auf Lidocain. Anspielung eigentlich auf Weekend?
Naja, I can feel my face, also das hat gesagt, The Weekend hat natürlich dieses When I'm with you. Aber das, also ich kenne das von Lil Wayne eigentlich. Also Lil Wayne hat das auf jeden Fall vor The Weekend gerappt. Also man sagt, I can feel my face, ist halt so ein typischer Kodein-Spruch halt aus den Südstaaten. The Weekend ist ja jetzt aus Kanada, der hat das einfach nur nochmal prominent gemacht, ne? Aber I can feel my face ist, glaube ich, sogar ein Mixtape oder so. Heißt. Es gibt auch vom Money Boy eins, das heißt, ich kann mein Gesicht nicht fühlen. Und Lidocain, für alle Leute, die nicht wissen, was Lidocain ist. Lidocain ist dieses Schmerzmittel, was du beim Zahnarzt kriegst. Also wo deine Backe dann sich so taub anfühlt und so.
Wenn es schön pelzig wird.
Das kannst du auch als Droge verwenden. Aber was ich damit meinte in diesem Song ist gar nicht The Weeknd, sondern ich meinte, dass wenn man so dazed ist und irgendwie so zu viel gesoffen hat, dass man dann ja manchmal so ein bisschen so ein komisches Taubheitsgefühl entwickelt. Irgendwie so ein, man ist in so einem Taubheitstunnel. Und das meinte ich einfach damit, dass wir ziemlich platt waren schon, als das alles passiert ist.
Jetzt eine Frage, die ich jetzt mal dazwischen schieben muss. Kannst du, also bei dir, man hört ja gar keinen Akzent raus. Jetzt, ist es, wenn du dann zum Beispiel bei der Family bist oder wenn du in Kirchheim bist, bei deinen alten Friends, ist es dann so, dass dann so ein kleiner Schwabe in dir rausrutscht?
Nee, aber das hat den einfachen Grund, dass ich meine Mutter ist aus Braunschweig. Also, das heißt, meine Muttersprache ist dann dementsprechend, wenn man das an der Mutter festmacht, Hochdeutsch. Und ich bin ja auch in Japan aufgewachsen. Das heißt, Schwäbisch ist etwas, was ehrlich gesagt erst so mit 11 an mich herangetragen wurde. Meine Oma ist die einzige wirkliche Schwäbin in der Familie, also die Mutter meines Vaters. Das ist auch, also die ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich da überhaupt aufgewachsen bin. Und die konnte wirklich kein Hochdeutsch. Also die hat einfach immer Schwäbisch geredet und mit ihr habe ich mich bemüht, auch Schwäbisch zu reden. Aber echte Schwaben halten mich für einen Betrüger. Aber ich bin geborener Kirchheimer. Also ich glaube, dass Schwäbisch schon der Dialekt auf Deutsch ist, den ich am besten nachmachen kann. Aber es liegt nicht in meiner normalen Sprache, dass ich überhaupt schwäbeln will. Was ich interessant finde, ist aber, wenn ich alte Filmaufnahmen von mir sehe, aus der Zeit, wo ich in Kirchheim gelebt habe, dass ich so ein paar Haschweisch und so Sachen schon integriert hatte in meiner Sprache, einfach nur, weil ich halt da so lange gewohnt habe, ne? Und weil halt so, aber ich fange eigentlich nicht an zu schwäbeln.
Ja, weil ich glaube, bei Plus Eins mit den Crackhuren im Kofferraum bei Minus Eins, so heißt der Track, richtig, da ja. Geht, ich glaube, da hast du mich auch kurz drin, das geht ja gar nicht.
Das geht gar nicht. Ja, ich kann, also ich mache das schon, also so, ich mache das manchmal schon zum Spaß, weil ich meine, ich kann das natürlich so einigermaßen, aber es ist nichts, also ich muss mich anstrengen, es ist eher wie eine Fremdsprache zu sprechen.
Nach kurzen Ausflügen würde ich sagen, kommen wir doch nochmal zu deinem Album zurück, bevor wir komplett abdriften. Und zwar der Track Edgelord, den hast du vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Hattest du dabei jemand konkret im Kopf?
Ja, tatsächlich, aber das werde ich jetzt nicht sagen. Wer? Also es geht ja in Edgelord geht es nicht. Das, Leute missverstehen oft Songs. Also in Edgelord geht es nicht irgendwie um den klassischen Nazi, also nicht irgendwie so um so Chris Ares Nazi-Rapper. Trottel, sondern da geht es tatsächlich um Rap-Musik und welches rechte Gedankengut quasi eigentlich in der deutschen Hip-Hop-Szene verankert ist, ohne dass die Leute jetzt rechts wären in dem Sinne. Also das sind keine Rechtsradikalen oder so im deutschen Rap, sondern da geht es darum, dass halt, finde ich, in der Hip-Hop-Szene schon, was heißt Szene, also in dieser Welt schon sehr viele sehr konservative rechtskonservative Meinungen einfach vorherrschen. Und bei manchen Rappern denke ich auch, die könnten halt in der AfD sein, wenn sie halt nicht da nicht hinpassen würden als Rapper. So. Also so von dem, was sie so denken, ne? Also wie sie denken über Männlichkeit, darüber, wie Frauen, die Rolle der Frau oder auch wie die zum Teil über Nationalität und sowas denken. Also das sind halt einfach stramm rechtskonservative Haltungen. Wie gesagt, da gibt es halt einen Unterschied zwischen, das sind jetzt keine Faschos in dem Sinne. Also ich glaube, dass die gar keine politische Gesinnung dahingehend haben, Ideologie oder so, sondern die haben einfach ein wahnsinnig konservatives Weltbild. Und dann so zu tun, als seien sie irgendwie progressiv, ist halt ein Witz, weil das sind sie nicht. Und darum geht's in Edgelord. Da geht's um Rapper.
Hattest du dann, das war meine anschließende Frage, ob du nämlich auch so einen Rapper in deinem Umfeld hattest und das so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt dafür war?
Ach, jemand, den ich persönlich kenne, meinst du? Mhm. Nein.
Dahingehend schon mal alles richtig gelaufen.
Nee, also ehrlich gesagt, alle Rapper, mit denen ich jemals enger war, mit denen bin ich auch jetzt noch cool. Also, da ist das keine Frage. Das, keine Ahnung. Bis auf Xavier Naidoo natürlich, mit dem ich früher mal Features gemacht habe. Ach, Xavier Naidoo, weißt du, die Leute jetzt sind alle voll schockiert. So, ach, boah, hätte ich das mal gewusst, hätte ich vor 3 Monaten kein Feature mit ihm gemacht, wo ich so denke, das ist seit 10 Jahren so. Seit 10 Jahren ist der rechts.
Das habe ich bei Chefkett nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden.
Warum er da sich nicht vorher distanziert. Ist ja nicht nur Chefkett, das ist ja auch hier, Shirin David hat auch gerade ein Feature mit dem gemacht. Juju hat auch gerade ein Feature mit dem gemacht. Ja, ist halt so. Ne, Savas hat ein ganzes Album mit dem gemacht und ist jetzt so, wow, krass, wie rechts der ist. Und hat sich ja jetzt distanziert. Ist ja auch okay. Aber ich denke mir immer so, ey, also ihr wolltet es doch einfach nicht sehen. Steht doch einfach mal dazu. Es wurde oft genug gesagt, man hat es oft genug gesehen, er hat sich oft genug in diese Situation befördert, mit Reichsbürgern rumzuhängen und so, wo ich auch so denke, alle Künstler, die mit ihm zusammengearbeitet haben, haben Migrationshintergrund, wo ich mir so denke, euch ist schon klar, dass ihr da auch mit einem Typ zusammenarbeitet, der halt so Reichsbürger sind halt Nazis. Also die sind nicht cool mit Leuten mit Migrationshintergrund. Also es ist weird. Ja, da könnte man wieder argumentieren, ja, aber das zeigt ja, dass Xavier nicht so ist, weil er mit denen gearbeitet hat, wo ich sage, ach, bei so Leuten, die so ideologisch spinnen, zeigt immer alles gar nichts. Also, so, das ändert, ne?
das ändert ja nichts an der, wirklichen Gesinnung und Einstellung eines Menschen. Es ist ja.
Genau, auch so diese Argumentation, dass man sagt, der hat ja selber Migrationshintergrund, deshalb kann er ja gar kein Nazi sein. Ist so, naja, also so Faschismus oder so ein rechtsextreme Ansicht ist ja eine Ansicht. Das ist ja, also es gibt ja nicht, also Xavier Naidu kann ja trotzdem diese Ansichten haben. Also nichts der Welt wird ihn ja davon abhalten. Also es ist ja nicht so, dass das dann nicht möglich wäre.
Eben, es ist ja nicht so, dass nur durch deine Geburt festgelegt wird, so du kannst jetzt dich.
Es ist unmöglich, es ist unmöglich für dich, so rechtsradikales Gedankengut zu entwickeln. Auch irgendwie schon wieder eine rassistische Perspektive, das zu denken, dass das unmöglich wäre, faschistisches Gedankengut zu entwickeln. Das merkt alles sehr merkwürdig auf jeden Fall.
Deine erste Single-Auskopplung, nicht mit Xavier Naidoo, sondern es ist sehr ehrliche Beschreibung deines Zivi-Dienstes. Da habe ich mir nämlich die Frage gestellt, und wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass die Musik dann ja auch dein Ventil ist für die Verarbeitung von Dingen, die halt einfach auch passiert sind.
Ja, also Ventil setzt ja voraus, dass das so raus muss, aber ich würde sagen, das ist eher anders. Also es ist eher so, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte. Also es gibt schon so Sachen, die sind so ein Ventil, sowas wie ich hasse Autos, das ist dann einfach, da lasse ich einfach mal in meinem zornfreien Lauf. Aber sowas wie TNT oder diese autobiografischen Songs sind eher nicht ein Ventil, als ich möchte mich quasi mit der Emotionalität einer gewissen Zeit von mir selber auseinandersetzen und versetze mich wieder zurück quasi dahin.
War der Song dann oder der Text dafür schon vorher fertig oder machst du das wirklich von Album zu Album, dass du dich mit Themen beschäftigst und dir dann erstmal wie so eine Art Brainstorming aufschreibst, was denn da eigentlich überhaupt alles war?
Es gibt jetzt keinen Text, der jetzt nicht auf dem Album ist oder so, den ich dann jetzt für ein anderes Album oder so später oder irgendwie so. Nein, nein, ich arbeite von Album zu Album. Also das heißt, wann habe ich TNT geschrieben? Vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, sowas. Und aufgenommen war der dann vor einem halben Jahr oder so ungefähr.
Wann hast du allgemein angefangen mit dem Album? Weil du hattest ja noch eine EP ja nochmal dazwischen geworfen. Heißt, erst nach der EP wirklich mit dem Album angefangen oder war die EP eher so, ach, das könnten wir ja mal als Gutzelle raushauen?
Ich arbeite nicht auf Halde oder sowas, nie. Also das heißt, ich habe die EP gemacht und dann hatte ich da sind alle Songs drauf, die ich zu der Zeit hatte. Und dann habe ich mich im August ungefähr letzten Jahres hingesetzt und habe angefangen, neue Songs fürs Album zu machen. Und jetzt im Moment habe ich keine Songs. Also es gibt nicht irgendwelche fertigen Songs, die ich noch festhalte für irgendwann anders oder die ich jetzt schon weiß oder so, sondern die Songs entstehen und dann sind das auch die nächsten Songs, die veröffentlicht werden. Überhaupt veröffentliche ich sehr viele Songs von denen, den ich schreibe. Also fast alle eigentlich.
Das heißt, es ist ja auch so eine Art, auch so dieses Abschließen. Damit ist ja dann auch einfach, dann weiß man ja auch, okay, das Album ist jetzt durch, jetzt bin ich auch fertig und fängt ja dann nicht noch an, irgendwie verkopft, nochmal im Nachhinein was auszukramen, was jetzt seit 6 Jahren irgendwie in der Schublade liegt.
Also es gibt Leute, die das machen, aber ich mache das nicht. Also bei mir. Die EP war so ein bisschen, da sind so ein paar Ideen und Songs drauf gelandet, die nicht auf das Album Shibuya Crossing gepasst haben. Deshalb gibt's überhaupt diese EP. Sowas wie Männer hat einfach auf Shibuya Crossing nicht gepasst. Mhm. Deshalb habe ich den, aber in dieser Form, so mit dem Gesang, habe ich das auch erst später entwickelt. Also erst als Shibuya Crossing schon längst draußen war.
Wir hatten ja nämlich schon Ich hasse Autos angesprochen. Ist ja auch ein klassisches NRK Beatbrett. Auch Bonzi Stolle ja mit dabei. Was war zuerst da? Das Ich hasse Autos und Bonzi Stolle angerufen, hey, willst du einen Part kicken? Oder zuerst Bonzi angerufen, lass uns ein Bonusalbum machen und ich habe noch ein Feature für dich.
Nee, der Ich hasse Autos sollte ursprünglich aufs Massive Chicks Album. Also das Massive Chicks Album war so ein bisschen mein Spaßlabor für alle Dinge, die nicht so in diesen ernsten Vibe quasi von Millennium gepasst haben. Und dann war der Song auch fertig. Und dann fand ich den aber so gut, dass ich gesagt habe, ich kann den nicht quasi auf diesem Tonträger-Only-Album lassen, sondern der ist so gut, der muss auf das Hauptalbum. Und ja, dann ist er rübergeswitcht und dafür ist dann der Song, wie hieß er denn? erstmal Fucking Money. Aha. Das war ein Solo-Song von mir. Der ist dann rübergerutscht aufs Massive Chicks Album. Es wurde getauscht quasi.
Seit wann hast du mit der Idee gespielt, dass das Massive Chicks wieder zusammenkommen?
Oh, das war relativ früh in dieser Millennium, also dass ich Millennium machen wollte, dieses Album. Als ich gemerkt habe, ich will so die 2000er zurückholen, da habe ich schon sehr früh überlegt gehabt, dass ich das eigentlich ganz gerne machen wollen würde. Also, dass ich gerne wieder mit Stolle arbeiten würde. Und diese ganze Bonus-Album-Idee habe ich schon länger. Und habe die jetzt endlich mal umgesetzt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, weißt du, so ein Album, wo ich halt einfach mal sage, ich weiß, dass ihr alles immer geschenkt haben wollt und im Streaming, aber leider muss ich auch daran denken, dass die Leute, die die Tonträger kaufen, ne, diese 1% der Hörer, das sind wirklich ziemlich genau 1% der Hörer kaufen noch Tonträger. Diese 1%, die halten die Musik finanziell am Leben. Und dann habe ich so gedacht, für die wollte ich sowieso schon lange mal was machen, dass die nicht einfach nur die Tonträger aus Solidarität kaufen, sondern wirklich was kriegen auch dafür. Und da ich nicht so der Typ bin, der irgendwelche komischen Rucksäcke in seine Box tut, habe ich so gedacht, gebe ich denen was, woran die vielleicht auch Interesse haben könnten, echtes Interesse. Und das war dann halt das Massive Chicks Album.
Ich finde ja, was ich auch noch sehr cool finde, dass Creme Fresh sozusagen das Comeback feiert. Wie war da die erste Reaktion von Tony, Keno und Bastler?
Die sind, also der Bastler, mit dem arbeite ich eh viel zusammen. Und den Toni ja auch. Und also wir sind alle mit cool miteinander noch. Also es ist nicht so, das ist kein Rosenkrieg oder so. Das passt für die alle musikalisch nicht mehr, jetzt als Creme Fresh Musik zu machen. Aber die hatten voll Bock. Also die waren eigentlich voll froh. Das ist ja auch Teil dieses Konzepts, diese Zeit zurückzubringen. Und in dieser Zeit war es halt Creme Fresh Zeit. Ne? Also die 2000er waren halt mies die Creme Fresh Zeit. Ja. Ende der 2000er endete ja dann Creme Fresh auch.
Wir waren sogar einmal in Ulm sogar zu Gast, 2006 oder sowas sogar noch.
Ja, das stimmt. Ich weiß, waren die nicht im Roxy oder so?
Im Roxy und dann gab es, glaube ich, sogar eine Aftershow im Hemperium, wenn mich nicht alles täuscht.
Das kenne ich gar nicht. Gibt es das Hades noch in Ulm?
Nee, ich glaube nicht mehr.
Du, ich kenne mich nicht genug in Ulm aus, aber ich hatte mal eine sehr krasse, weirde Suff-Nacht in Ulm. Das dürfte so 2004 gewesen sein oder 2003 oder sowas. Und da sollten wir dann am Ende noch in so einen Club namens Hades. Aber das ging vollkommen schief, weil der Gastgeber, also mein Gastgeber MK, der übrigens auch erwähnt wird auf meinem Album, so hacke war, dass der Türsteher ihn nicht reingelassen hat. Und dann ist er so quer über eine Straße gerannt und hat sich 2 Döner gekauft. 2, ne? Einen hat er so in die Tasche gesteckt. Da kam am nächsten Tag dann wieder zum Vorschein.
Das klingt nach einer Ulmer Nacht.
Ja, das so einer ich Ulm. Ich glaube, wir haben auch aus Versehen einen dieser Ulmer Spatzen kaputt gemacht. Wir waren es, jetzt können wir es zugeben.
Jetzt ist verjährt.
Also diese Dinger. Ja, diese Figuren, weißt du? Diese,
ja.
Es gab doch diese Spatzen, die überall aufgestellt waren, diese großen.
Ja.
Und wir haben dann im Suff versucht, einen von denen von so einer Säule zu nehmen. Und uns ist der dann aber aus der Hand gerutscht. Und ich glaube, dass das Ding dann, der hing dann so ganz komisch schief da drauf. Und ich glaube, wir haben den kaputt gemacht.
Vielleicht, um das Massive Chicks Album kurz zusammenzufassen, du hast ja quasi auch schon angeschnitten, ein Gutzelle an Nostalgiker mit Plattenspieler und auch CD-Fanatiker.
Genau. Naja, in erster Linie habe ich das auch gemacht, weil ich da Bock drauf hatte, mit meinem alten Freund mal wieder was zu machen. Ja, und ich hatte vor allem Bock, auch ein Album zu machen, wo ich weiß, das ist für die Fans und die verstehen das. Also weißt du, ich hatte keine Lust, irgendwie so ein Album zu machen, was dann irgendwie jedem gefallen muss oder irgendwie irgendwelchen komischen Standards heutzutage zu entsprechen, sondern ich habe einfach ein Album, wir haben einfach gemacht, worauf wir Bock hatten, Punkt, so und Schluss.
Da macht ja auch Künstler sein ja auch am meisten Spaß.
Ja, tatsächlich. Ich überlege auch gerade, ob ich weiterhin so Musik unter anderen Namen machen soll, damit niemand irgendwas erwartet. Ne. Ja, desto mehr man gehört wird, desto mehr Erwartungshaltungen entstehen ja auch dann.
Jetzt muss ich aber trotzdem mal nachfragen, hast du eigentlich mittlerweile einen Plattenspieler?
Ja, aber der ist halt wirklich nicht so geil, den ich habe. Ich wollte mir schon länger mal einen besseren holen, aber irgendwie ist es scheiße.
Weil bei Fritz steht noch auf der Homepage geschrieben, dass du noch keinen hast. Oder hast du das?
Fritz?
Ja, oder hast du das nur geschrieben als Gag, um die Detox-Punchline nochmal zu bringen?
Boah, diese Fritz-Homepage-Text ist ja von 2012 oder so. Also, ich glaube, ich habe das nur geschrieben, um alle zu nerven. Also manchmal mache ich halt so Sachen einfach nur, um zu provozieren. Vielleicht hatte ich zu der Zeit sogar einen Plattenspieler.
Nebenzu, du hast ja schon öfters gesagt, du hast ja auch zum Beispiel auch wieder heute Nacht wieder eine Sendung. Was macht für dich denn gerade die Faszination Radio machen aus?
Also Radio ist halt insofern geil, dass du halt nur mit Erzählung und nur mit Audio sehr viel einfach entstehen lassen kannst. Das finde ich halt geil am Radio. Du musst nicht so, es ist nicht so technisch. Es ist eigentlich tatsächlich, irgendwie kreativer, habe ich das Gefühl, als Bildmedien. Und heutzutage ist ja alles Bild eigentlich, außer Podcasts. Und Radio, ja. Ich finde auch zum Beispiel Musik zu hören ohne Bild eigentlich auch viel interessanter als jetzt mit Musikvideo oder so. Ja, man sagt doch, Radios, Fernsehen für Kopf.
Ja, und vor allem, was jetzt ja auch absehbar ist und ist ja die Tour, die bisher von dir als geplant noch steht, ist im Oktober geht's ja los. Wie ist so deine Lage? Ist das schon eher so ein bisschen Vorfreude, auch mal wieder auf Tour zu gehen, oder ist es eher noch so ein bisschen Verhalten, wenn man einfach nicht weiß, wo die Reise hingeht?
Also ich würde super gerne auf Tour gehen. Also ich hätte mega Bock, das ist ja auch irgendwie mein Job. Ich weiß auch gar nicht, was ich so sonst im Herbst eigentlich machen soll. ich werde sehr viel gefragt zu der Tour. Das ist halt ein bisschen schade. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil es gibt einfach nichts, was ich sagen kann, weil das ja nicht in meiner Hand liegt, was jetzt quasi damit passiert. Ich persönlich nehme halt Corona nicht gerade auf die leichte Schulter. Also man sollte das auch nicht unterschätzen. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendwie eins meiner Konzerte zu so einem Superspreader-Event wird. Ja. Und das wäre es halt einfach nicht wert. Da würde ich halt sagen, also ich werde diese Tour spielen, weil ich muss diese Tour spielen, weil meine Alben, die finanzieren sich nicht von selber. Die müssen quasi durch Live finanziert werden. Und das heißt, ich werde die Tour spielen. Das ist halt jetzt die Frage, ob ich die im Herbst spiele oder ob ich die 2021 spiele. Aber ich spiele sie auf jeden Fall. Also, dass ich sie spiele, ist gar keine Frage. Es sei denn halt, Corona wird auch in 20 Jahren nicht in den Griff kommen. Dann muss man nochmal gucken, wie man es dann macht. Aber also ich bin darauf angewiesen, die zu spielen. So viel steht fest. Ich weiß aber nicht, ob ich die so gut spielen kann im Herbst.
Ich denke mal, was man auf jeden Fall sicher sagen kann, das ist A, wie man dich erreicht, und B, eigentlich nur A.
Instagram, UZU. Ich heiße überall UZU. Es ist relativ einfach. UZU, Facebook, UZU. Mein Shop ist bei Krasser Stoff, auch /UZU. Einfach, wenn da Interesse dran besteht, kann man sich da alles besorgen, was man möchte.
Dann sag genau, ich
auch die Tickets für die Tour. Und wenn die Tour verschoben wird, gelten die Tickets für den Nachholtermin. Oder man kann sie auch einfach zurückgeben. Je nachdem. Also man geht kein Risiko ein mit den Tickets.
Das ist doch schon mal schön. Risikofrei einkaufen. Das kann man eben nur bei Musikern. Und risikofrei Musik hören, das kann man halt auch nur im Radio. Oder halt eben mit Beipackzettel vom Arzt und Apotheker auf sonstigen anderen Wegen. Juse, ich sag vielen lieben Dank für das jetzt doch leicht ausgeartet lange Gespräch. Ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
Ja klar, kein Thema.
Und ich würde sagen, welchen Song sollen wir denn jetzt vom Album spielen?
Model in Tokio.
Dann gibt's jetzt
eine echte Geschichte. Eine komplett wahre echte Geschichte, weil ich oft gefragt werde. Leute denken, ich denke mir sowas aus, aber nee, das ist wirklich so passiert. 25 Jahre.
Free FM. Länger on air als Berblinger. Zur Gründung waren sich nicht wenige Kritiker sicher. Ein voll ehrenamtlicher Radiosender hält sich keine 3 Jahre on air. Jetzt wird Radio Free FM 25. Und damit das so bleibt, benötigen wir eure Unterstützung. Wir müssen auf DAB Plus, bevor UKW abgeschaltet wird. Derzeit sieht uns die Politik dort mal wieder nicht. Sie wollen uns auf ein Internetabstellgleis schieben. Oder noch besser, freies Radio wird mit der UKW-Abschaltung auch gleich stillgelegt. Die Jugend streamt schließlich nur noch. 1995 war man auch mal der Meinung, die Jugend schaut nur noch MTV und Viva. Wie seht ihr das? Hören wir uns auch noch in 25 Jahren? Werdet Fördermitglied, denn wir bleiben weiterhin
länger on air als Berblinger.
3FM.